ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg stehen im Mittelpunkt dieses Podcasts, auch militärpolitische Dinge und die politischen Entwicklungen dazu. Und wir besprechen all das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Wie in der letzten Folge angekündigt, soll es heute ausschließlich um Fragen von Hörerinnen und Hörern gehen. Da hat sich ja im Laufe der vergangenen Wochen einiges angesammelt. Ja, und damit wir mit der Vorrede nicht allzu viel Zeit verlieren, fangen wir am besten direkt an, würde ich sagen, Herr Bühler. Viele Fragen erreichten uns natürlich direkt zum militärischen Geschehen. Gaudenz Rechberg zum Beispiel, der hat uns Folgendes geschrieben. Zitat: Vor einiger Zeit hatte die Ukraine eine erfolgreiche Offensive im Raum Charkiw mit sehr mobilen, schnellen Einheiten durchgeführt. Inzwischen wird im Raum Cherson und Saporischschja die Versorgung stark eingeschränkt. Nun bin ich nicht militärisch ausgebildet und habe daher folgende Fragen zu den Auswirkungen dort und zu den Fähigkeiten der ukrainischen Armee. Gehen die Versorgungsengpässe in der genannten Region so weit, dass die Ukraine dort wieder schnell durchschlagen könnte, weil die Russen sich entweder zurückziehen müssen oder sich ergeben? Oder kann mit dem aktuellen Grad der Versorgung und der Verteidigungsanlagen eine Armee noch lange durchhalten? Klammern jetzt, hat die Ukraine noch existierende Luftlandefähigkeiten? Wäre es in dieser Versorgungssituation für die Russen denkbar, dass die Ukraine mit Luftlandeeinheiten schnell Knotenpunkte wie Tokmak, Melitopol einnehmen könnte, um die Surowikin-Linie zu knacken? Klammer zu und Zitat Ende aus dieser Mail von Gaudenz Rechberg.
Also die Surowikin-Linie, für alle diejenigen, die das nicht mehr erinnern, ist die Linie gewesen, die besonders stark befestigt worden ist in mehreren Unterlinien sozusagen. Also ein ganzes Festungsbauwerk, das da entstanden ist unter dem damaligen Oberbefehlshaber Surowikin, der mittlerweile nicht mehr der Armee angehört. Wir müssen uns erinnern, die Offensive der Ukraine in der Nordregion in Charkiw, die war im September 2022. Die Ukraine hatte im August bereits eine Offensive im Süden angekündigt, in Cherson, aber dann zunächst im Norden einen Überraschungsangriff geführt, der dann zum Zusammenbruch der russischen Front im Norden führte. Die Russen mussten all das, was sie erobert hatten, wieder aufgeben, insbesondere Kupjansk, aber auch Isjum, und sich hinter den Ostkill zurückziehen, wo sie heute noch stehen. Allerdings haben die Russen heute mehr Truppen im Unterschied zu 2022, um auch die Nordfront abzudecken. Und vor allen Dingen haben beide Seiten heute viel mehr Drohnen, die sie in diesem Frontstreifen von plus minus 20 Kilometer einsetzen, sodass solche Durchbrüche, wie sie damals geschehen sind, viel schwieriger geworden sind. Im Süden war die Offensive 2022 anders. Vor allem wegen der Geländegegebenheiten mit dem großen Hindernis des Dnipro-Flusses. Hier war die Taktik anders, eher vergleichbar mit der Situation heute. Die Ukraine hatte Raketenartillerie bekommen, HIMARS heißt der Typ, von den Amerikanern und damit ein, und den Deutschen auch, und damit ein Mittel an der Hand, um die russische Logistik östlich des Dnipro zu zerschlagen. So konnte sie die westlich des Dnipro stehenden russischen Truppenteile vom Nachschub abschneiden. Die Russen mussten sich aus dem Westteil der Region Cherson, also westlich des Dnipro, zurückziehen, hinter den Dnipro, wo sie heute noch stehen. Die Situation 22 im Süden der Ukraine ähnelt der Lage und der Gefechtsführung der ukrainischen Armee heute, mit dem Unterschied, dass dieses indirekte Konzept, wie wir auch sagen, des Kampfes gegen die Logistik und Versorgungswege im Rücken der russischen Truppenteile entlang der Front angewendet werden kann, also nicht nur regional in einem Bereich der Front, sondern entlang der gesamten Front, weil sich die Ukraine selbst die entsprechenden Mittelstreckenwaffen beschafft hat, mit Schwerpunkt, um die Krim abzuschneiden, aber auch die Regionen Donetsk und Luhansk mit niedrigerer Intensität, auch die russische Region Belgorod. Mit den Luftlandungen im Rücken der russischen Armee könnte man ein solches Konzept unterstützen. Das ist wahr, das ist richtig. Allerdings ist es sehr risikoreich, vor allen Dingen, weil kaum Mittel vorhanden sind. Also man bräuchte dazu entsprechende Hubschrauber, bräuchte Kampfhubschrauber auch dazu, mit denen man Luftlandekräfte nach vorne bringt, um, Sie hatten ein paar Namen genannt, die Schlüsselstädte sind in diesem Bereich, um die zu nehmen, einem weiteren Angriff praktisch voraus. Das halte ich für so risikoreich, dass die Ukraine das sicher auch vor den Erfahrungen der Offensive 2023 sicher nicht machen werden. Deshalb glaube ich eher, dass sie diese Taktik des Zermürbungskrieges einfach fortsetzen, in der Erwartung, dass irgendwann mal die Front nicht mehr haltbar ist vorne, weil sie nicht mehr versorgt werden kann. Und von daher, wie 2022 gestehen, im Bereich Cherson sich die russische Armee zurückziehen muss.
Okay, im Süden der Ukraine liegt die Krim. Dort gibt es von russischer Seite aus die bekannte Kertsch-Brücke, die ist in Nadelhöhe, war schon Ziel ukrainischer Angriffe, auch in den vergangenen Wochen wieder, haben wir auch drüber gesprochen. Viele Rüstungstransporte hatte Russland noch vor einiger Zeit über diese Brücke geschickt und genau dazu hat uns Valentin Battle-Heger, kann es sein, dass ich es falsch ausspreche, dass es Battle-Heger heißt, ich weiß es nicht, tut mir leid, falls es falsch ist. Also er hat uns eine Mail geschickt. Die erste Frage, die stelle ich mal zumindest der Vollständigkeit halber, vielleicht gibt es ja aber auch neue Entwicklungen, die es lohnenswert erscheinen lassen, über diese Frage wieder zu sprechen. Ich für meinen Teil habe erstmal den Eindruck, dass das Thema mehr oder weniger tot ist. Zitat aus der Mail: Welche militärischen, politischen oder strategischen Gründe sprechen aus Ihrer Sicht dagegen, dass der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen, um die Kertschbrücke dauerhaft außer Betrieb zu setzen? Fragezeichen und Zitat Ende erstmal.
Also meine These ist ja, wenn man der Ukraine von Anfang an, vom Beginn des Krieges an, die notwendigen Waffen zur Verfügung gestellt hätte und das nicht verschleppt hätte, beziehungsweise zum Teil gar nicht geliefert hat oder mit Restriktionen geliefert hat, also keine grenzüberschreitenden Einsätze beispielsweise. Wenn das getan worden wäre insgesamt, dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Krieg heute schon beendet sein könnte. Was jetzt den Taurus angeht, alles hat seine Zeit. Die Zeit für den Taurus wäre 2023 gewesen, als die Briten und auch die Franzosen vergleichbare Waffen geliefert haben. Nicht ganz so leistungsfähig wie der Taurus, aber immerhin. Heute, 3 Jahre später, hat die Ukraine selbst so viele weitreichende Mittel entwickelt, dass nach allem, was ich weiß, ein solcher Bedarf nicht mehr besteht. Auch wenn der Taurus von ganz anderer Qualität ist als zum Beispiel der ukrainische Flamingo-Marschflugkörper.
Wenn das und jenes getan worden wäre, dann wäre dieses und jenes mit hoher Wahrscheinlichkeit schon passiert. An die Antwort werde ich Sie mal erinnern, Herr Bühler, wenn Sie demnächst wieder sagen, naja, auf das und jenes will ich jetzt mal nicht antworten, weil ich nicht spekulieren will. Jetzt, Sie können es auch von ganz alleine tun. Ne? Aber ich will mal weitermachen. Der Mail von Herrn Battle-Heger, der setzt ja das Thema noch fort und der möchte Folgendes wissen. Zitat: Soweit ich informiert bin, dürfen bestimmte militärisch besonders sensible Transporte wie Munition, Kraftstoffe oder andere Gefahrgüter ohnehin nicht mehr regulär über die Brücke, also die Kertschbrücke, abgewickelt werden. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, Herr Bühler. Weiter im Zitat: Dadurch stellt sich für mich die Frage, ob die strategische Bedeutung der Kertschbrücke inzwischen überschätzt wird oder ob ihre nachhaltige Zerstörung trotz alternativer Versorgungswege weiterhin das Potenzial hätte, Russland militärisch und insbesondere auch politisch erheblich zu schwächen. Anders formuliert, wird die Kertschbrücke heute vor allem wegen ihrer logistischen Bedeutung geschützt oder ist ihr politischer und symbolischer Wert für Putin inzwischen sogar wichtiger als ihr tatsächlicher militärischer Nutzen? Zitat Ende.
Also der militärische Nutzen ist nach wie vor hoch. Die Nordlandbrücke ist ja kaum noch nutzbar, weil die Straßen unter Bedrohung der Drohnen stehen, weil Brücken zerstört worden sind und auch die Brücken unter Beobachtung der Drohnen stehen und darüber fahrende Fahrzeuge angegriffen werden. Von daher bleibt keine Alternative, nachdem auch die Fährverbindungen gekappt sind auf die Ukraine, bleibt keine Alternative, also auch die Kertschbrücke für Transporte minus Explosivstoffe, also Treibstoff und Munition über die Brücke zu transportieren. Warum dürfen Explosivstoffe und Munition nicht über die Brücke? Weil die Wirkung eines möglichen ukrainischen Angriffs noch verstärkt werden würde. Die Versorgung der Krim läuft mit anderen Gütern als Treibstoffe und Munition nach wie vor über diese Brücke, entweder auf der Straße oder auf der Schiene. Sie hat also weiterhin eine hohe logistische Bedeutung. Gleichzeitig, und da haben Sie sicher recht, gleichzeitig ist die Brücke ein Prestigeobjekt für Putin, wie überhaupt die gesamte Krim ein Prestigeobjekt für Putin ist. Die Ukraine ist insgesamt aber dabei, den Russen zum ersten Mal in diesem Krieg die Nutzung der Krim zu verwehren. Die Krim ist von der logistischen Basis, der Basis der Schwarzmeerflotte, der Basis für russische Luft- und Drohnenstreitkräfte, der Aufmarschbasis Richtung Südukraine, vom Touristenparadies zum Kriegsgebiet geworden. Und das ohne Zerstörung oder bisher noch ohne Zerstörung der Kertschbrücke. Wobei eine Brücke von diesem Ausmaß nicht zerstört werden kann, sondern man kann sie unterbrechen. Und das ist bisher nicht geschehen, aber es deutet alles darauf hin, dass die Ukraine die Voraussetzungen dafür schafft, beziehungsweise zum Teil schon geschaffen hat, irgendwann mal einen Angriff zu starten, der einen Pfeiler, der im Wasser steht, trifft oder ein Brückenglied trifft, sodass die Brücke nachhaltig unterbrochen wird und für diesen Krieg nicht mehr zur Verfügung stehen kann, aber später natürlich wieder renoviert werden kann und damit wieder nutzbar ist.
Zur Krim auch noch die Frage von Niklas Krüger. Der hat folgende Mail geschickt. Zitat: Sehr geehrter Herr General Bühler, ich bin Fahnenjunker Krüger, Sanitätsoffizieranwärter an der Sanitätsakademie in München. Ich frage mich, ob die Ukraine mit der fortschreitenden Verschlechterung der Lage auf der Krim den Versuch unternehmen könnte, mit einer amphibischen Operation den Dnepr zu überschreiten und die Krim womöglich zurückzuerobern. Für wie realistisch halten Sie dieses Szenario und wie schätzen Sie die amphibischen Fähigkeiten ein? Mit freundlichen Grüßen. Wie gesagt, die Mail von Niklas Krüger.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Wir sprechen jetzt also über den Unterlauf des Dnepr, südwestlich der Stadt Saporischschja. Dort ist der Dnepr ja die Frontlinie. Weiter nördlich, also oberhalb von Saporischschja, wenn man den Flusslauf anschaut, sind die Brücken ja alle intakt. Da braucht man keine amphibische Operation oder keinen Brückenschlag. Interessanterweise sind sie noch intakt und sind durch die Russen nicht zerstört worden. Ich glaube auch nicht, dass sie rangehen und sie zerstören. Man braucht sie ja später noch. Das dürfte der Grund sein, denn die operativen Ziele der Russen, die reichten ja deutlich weiter am Anfang. Sie sind jetzt reduziert worden, aber sie waren ja schon in Mykolaiv gestanden, sie waren ja schon Richtung Odessa unterwegs, als sie dann, wie vorhin geschildert, die Logistik so verloren haben durch die ukrainischen Angriffe, dass sie sich dann zurückziehen mussten. Aber das kann sich ja ändern. Nur nochmal zu diesem Gewässerübergang, nennen wir es mal so. Eine richtig amphibische Operation ist das nicht. Es sei denn, man nimmt Schwimmbrücken, die auch als Amphibie bezeichnet werden, um dort eine Brücke über den Dnepr zu schlagen. Ich glaube nicht, dass sich die Ukrainer auf eine solch riskante Operation einlassen werden. Die Ukraine greifen mit Kommandoaktionen häufiger mal am Ostufer an. Gerade am Ausgang des Dnepro in das Schwarze Meer kommt das häufig vor, aber auch gegenüber Cherson, um die Bedrohung von Cherson zu vermindern, um die Angriffe gegen die Stadt Cherson zu unterbinden, mindestens aber zu stören. Aber einen Brückenschlag, dazu sind sie nicht vorbereitet. Und wenn sie das machen würden, wären die Mittel so, dass es einfach zu risikoreich wäre.
Und nur mal kurz zwischendurch gefragt, Herr Bühler, weil der Dienstgrad gerade auftauchte. Ich habe gemerkt, dass ich irgendwie mit diesem Dienstgrad fahrenden Junker doch ein bisschen fremdele. Also habe auch überlegt, ob es vielleicht einfach mit Schlagworten aus meiner Schulzeit zusammenhängt. Also wir haben ja viel gelernt über die, also zugegebenermaßen sehr einseitig gelernt, über die Bodenreform nach dem Zweiten Weltkrieg in der damaligen sowjetischen Besatzungszone. Da war so einer der Schlachtrufe Junkerland in Bauernhand. Ja, aber das kann ich noch gut relativieren. Dennoch bleibt die Frage, so adlig ist die Bundeswehr doch nun weiß Gott nicht. Warum eigentlich noch Fahnenjunker?
Also man hat versucht, bei Gründung der Bundeswehr historische Bezeichnungen zu nehmen, um die Offizieranwärterlaufbahn auch mit Dienstgraden zu unterlegen. Fähnrich ist ja klar, Fähnrich war in älteren Armeen 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert immer derjenige, der die Fahne einer Kompanie getragen hat. Und der Fahnenjunker war eben der junge Mann, der um den Fähnrich herum war. Wir haben in der Bundeswehr einen dritten Dienstgrad, Oberfähnrich, geschaffen. Das sind alles Dienstgrade der Offizieranwärter, die sie erreichen nach bestimmten Ausbildungsabschnitten ihrer Offizierausbildung, die ja mehr als 6 Jahre dauert. Und da kommt dieser Name historisch her, aber bezeichnet im Grunde genommen das Äquivalent zum Unteroffizier ist der Fahnenjunker, zum Fähnrich ist der Feldwebel und zum Oberfähnrich ist der Hauptfeldwebel. Haben auch die gleichen Rangabzeichen mit dem Unterschied, dass die Offizieranwärter silberne Kordeln bereits tragen dürfen und irgendwann auch mal Leutnant und Offizier werden.
Okay, weiter mit den Fragen von Hörerinnen und Hörern. Zur Motivation in einer Armee hat Jan Matthias ein paar Fragen. Es geht ihm um die russische Armee. Zitat: Sie, also Herr Bühler, stellen immer wieder heraus, dass die Verluste der Russen enorm sind und in keinem Verhältnis zu den Erfolgen bzw. Nichterfolgen stehen, die militärisch erzielt werden. Es stehen Zahlen im Raum, dass die Russen pro Monat 30.000 bis 40.000 Soldaten verlieren, sei es tot oder verletzt. Wenn Sie sich in die Rolle Ihrer russischen Generalskollegen versetzen, die dort Mannschaften motivieren müssen, können Sie einen Eindruck vermitteln, wie das noch funktionieren kann? Also wie kann man eine Truppe motivieren, bei der jeder weiß, wissen müsste angesichts der horrenden Verluste, dass der Kampf ohne wirklich erfolgversprechende Perspektive ist, bei gleichzeitiger akuter Gefahr das Leben zu verlieren? Man hört natürlich vom brutalen Druck, der dort auf die Soldaten ausgeübt wird, aber hilft das noch bei derartiger Perspektivlosigkeit? Kann eine Armee implodieren? Fragezeichen war die letzte Frage in dieser Mail von Jan Matthias.
Also da schließt er an das, was wir im letzten Podcast besprochen haben, mit dem russischen Militärblogger Lunin, diese Sache, der sich ja sehr kritisch geäußert hat, genau über diese Frage, die Sie jetzt auch aufwerfen. Die Verluste übersteigen ja bereits seit Monaten die Zahl der Neueinstellungen. Das ist ja den Soldaten auch bewusst. Ich denke, um die Frage zu beantworten, die letzte, die Sie gestellt haben, ja, eine Armee kann implodieren, aber davon sind wir nach meiner Einschätzung weit entfernt. Es hat immer wieder Berichte über die Zeit gegeben, Kritik an der Kriegsführung der Russen bis hin zu örtlichen Befehlsverweigerungen. Wir erfahren davon über russische Telegram-Kanäle, aber auch aus abgehörten Telefongesprächen von russischen Soldaten untereinander oder von Telefonaten mit ihren Familien beispielsweise. Das einzig sichtbare Zeichen, das es heute bereits gibt, ist die rückläufige Zahl an Neueinstellungen. Und das trotz des hohen finanziellen Anreizes, gerade für junge Männer aus abgelegenen Gegenden Russlands, für die dann ein Gehalt von 2.500 Euro in der Größenordnung ein Riesensprung ist von dem Durchschnittswert, der irgendwo bei 400, 500 Euro liegt. Und dazu kommen noch die Verpflichtungsprämien in fünfstelliger Höhe, und zwar in mittlerer bis hoher fünfstelliger Höhe. Das ist allerdings für viele offensichtlich nicht mehr attraktiv genug, weil sie genau diesen Punkt mitbekommen, dass es mehr Verluste gibt, dass es mehr Tote, Gefallene gibt, die dort dann heimgebracht werden oder auch nicht heimgebracht werden, die dann vermisst sind. Das bekommen die Leute alle mit, und ich weiß nicht, wie die Diskussion weitergeht, wie die innere Lage der russischen Armee sich da weiterentwickelt. Da kann man sicher trefflich spekulieren. Wir hatten das auch im letzten Podcast, ja.
Viele Fragen haben uns auch zu den eingesetzten Waffen und Waffensystemen erreicht, aber auch dazu passend, wie der Westen oder die NATO das überwachen. Dominik Türp hat zum Beispiel zu älteren russischen Panzern Fragen per Mail geschickt. Ich zitiere: Durch den Krieg ist deutlich geworden, dass Russland offenbar sehr große Bestände älterer Kampfpanzer und gepanzerter Fahrzeuge eingelagert hatte und diese nun in erheblichem Umfang wieder in den Einsatz gebracht hat. Dazu stellen sich mir mehrere Fragen. Warum war das Ausmaß dieser eingelagerten Panzerbestände vor dem Krieg offenbar nicht klarer bekannt oder öffentlich stärker bewertet? Wäre so etwas über Satellitenbilder nicht relativ gut zu erkennen und zu kontrollieren? Bei der Bundeswehr und anderen westlichen Streitkräften wird militärisches Großgerät nach meinem Verständnis sehr genau beobachtet und gezählt. Wenn nach aktuellen Auswertungen von Satellitenbildern viele russische Lagerplätze inzwischen deutlich geleert sein sollen, was bedeutet das für Russland nach diesem Krieg? Ist dann mit einem Russland zu rechnen, das große Teile seiner Panzerreserven verbraucht hat, oder ist eher davon auszugehen, dass Russland weiterhin ältere Panzer modernisiert bzw. in vereinfachter Form neu auflegt? Wie ist die russische Panzerproduktion derzeit einzuschätzen? Zitat Ende aus der Mail von Dominik Türp.
Also in Fachkreisen war das durchaus bekannt. Das ist nicht so, dass es irgendwie versteckt worden wäre. In der Öffentlichkeit ist das aber so nicht wahrgenommen worden. Es gab ja einen Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa, der nach langen Verhandlungen, ich glaube 15 Jahre oder mehr, letztlich 1990 von der NATO und dem Warschauer Pakt abgeschlossen wurde. Vertragsgebiet war da der Raum vom Atlantik bis zum Ural. Jenseits des Ural, das war kein Vertragsgebiet mehr, aber da konnte man Lager einrichten für Material, das eben nicht in diesem Vertragsgebiet sein durfte. Es gab Inspektionen aufgrund dieses Vertrages, die möglich waren, beidseitig. Ich erinnere mich noch als Bataillonskommandeur, dass plötzlich sich ein russisches Team ankündigte zur Inspizierung unserer Kaserne damals, das war Mitte der 90er Jahre. Man hatte den Open Skies-Vertrag, der im Einzelfall auf Antrag ermöglicht hat, dass Aufklärungsflugzeuge über Russland fliegen konnten oder auch über deutsches Staatsgebiet und Staatsgebiete anderer NATO-Nationen. Also man hatte dann auch durch Satelliten natürlich Kenntnis über die Lager jenseits des Urals. Aber es wurde öffentlich kaum darüber geredet. Und wenn, dann wurde es nicht als bedrohlich empfunden. Man hatte ja Russland als Partner der NATO, und die NATO hatte Russland in dem Sinne nicht als Bedrohung wahrgenommen. Tatsache ist, dass die Verluste der russischen Armee im Krieg gegen die Ukraine die Zahl an Neubauten von Panzern deutlich übersteigt. Neueste Schätzungen liegen bei etwa 100 bis in einem Fall bis zu 200 Kampfpanzerneubauten pro Jahr. Es handelt sich da in erster Linie um Neubauten des T-90. Die Serienproduktion dieses Wunderpanzers Armata wurde ja bisher nicht aufgenommen. Es gibt da nur ganz wenige Prototypen. In Einzelfällen wurden sie auch in der Ukraine eingesetzt, erprobt sozusagen. Aber insgesamt dürfte die Fortführung des Projekts eingestellt worden sein. Die Verluste, die die Russen erleiden an Panzern, die werden kompensiert mit etwa 1000 Kampfpanzern pro Jahr aus diesen Altbeständen, aus diesen Depots. Diese werden wieder aufgearbeitet und können wieder verwendet werden. Natürlich sind das keine neuen Panzer, auch technologisch veraltet, aber immerhin, das ist Masse, die die Russen da einsetzen können. Nicht alle erreichen die russischen Truppenteile in der Ukraine, ich hatte das schon mehrfach gesagt, sondern sie werden für die Ausstattung der neuen Truppenteile, der neuen 1,5 Millionen Armee Russlands verwendet. Die Depots mit den Altbeständen, die leeren sich natürlich zusehends. Hier läuft die Zeit gegen die russische Armee, muss man sagen. Es haben sich allerdings optimistische Aussagen aus den Jahren 22, 23 nicht bewahrheitet, dass das schon 25, 26 zu Ende gehen könnte. Offenbar sind noch genügend da, aber man sieht ja von Zeit zu Zeit Satellitenbilder von den Lagern und man sieht buchstäblich, dass die Altpanzer weniger werden.
Der Ukraine-Krieg dauert ja nun schon mehr als 4 Jahre. Im Laufe dieser 4 Jahre hat sich deutlich geändert, welche Waffen, wie sie eingesetzt werden. Henning Tiede hat dazu folgende Frage. Zitat: Am Anfang war Bewegungskrieg mit Heerestruppen, dann ging es über in einen Stellungskrieg mit viel berichteten Gleitbomben, Artillerieeinsatz. Jetzt wird die Berichterstattung von Drohnen bestimmt. Sind die Waffensysteme früherer Kriegsjahre noch unvermindert stark im Einsatz oder wurden sie abgelöst? Könnte Herr General Bühler bitte erläutern, wie sich die eingesetzten Waffen im Laufe des Krieges verändern? Geändert haben, um es einzugrenzen, vielleicht bezogen auf Kampfpanzer, Gleitbomben, Artillerie und Drohnen. Zitat Ende.
Gut, dann beschränke ich mich mal auf diese 4 Waffensysteme. All diese genannten Systeme sind nach wie vor im Einsatz. Über Gleitbomben der Russen haben wir gerade neulich gesprochen. Da werden ca. 1000 bis 1500 pro Woche eingesetzt. Artillerie spielt auf beiden Seiten der Front weiterhin eine große Rolle, vor allen Dingen im Zusammenwirken mit Aufklärungsdrohnen, die die Ziele identifizieren und sofort nach rückwärts melden zur Artillerie und die dann die aufgeklärten Ziele auch bekämpfen können. Kampfpanzer und Schützenpanzer sind ebenfalls im Einsatz in jeweils kleineren Stückzahlen. Mehr von den Russen als von den Ukrainern, nach meiner Beobachtung. Sie werden nur in kleineren Einheiten eingesetzt, um zu verhindern, dass sie durch Drohnen angegriffen werden und zerstört werden oder stark beschädigt werden. Dominiert wird das Ganze aber zurzeit durch Drohnen, die massenhaft eingesetzt werden. Das Thema Drohnen ist nicht grundsätzlich neu. Das hat es am Beginn des Krieges ja gegeben. Die türkische Drohne Bayraktar hieß sie. Die hat ja dort weltweit Schlagzeilen gemacht. Auch für andere Armeen ist das durchaus Routine, insbesondere Aufklärungsdrohnen. Die ersten Aufklärungsdrohnen, die ich selbst mitbekommen habe, die gab es in der Bundeswehr schon in den 80er Jahren. Aber dennoch hat sich das Gefechtsfeld fundamental gewandelt durch diesen massenhaften Einsatz von Drohnen, weil eben die Drohne heute billig produziert werden kann, weil sie in Massen deshalb auch eingesetzt werden kann und weil sie sich technisch, technologisch ständig weiterentwickelt. Und von daher eine echte Bedrohung für herkömmliche Waffensysteme darstellt. Allerdings muss man sagen, dass man im Umkehrschluss nicht sagen darf, wir konzentrieren uns nur auf Drohnen, sondern wir müssen tatsächlich erkennen, dass wir mit Drohnen selbst kein Gelände in Besitz nehmen können, kein Gelände eben auch halten können, wenn wir das brauchen. Man muss diese Systeme wie Kampfpanzer, Schützenpanzer, auch andere Fahrzeuge gegen die Bedrohung durch Drohnen schützen. Da gibt es verschiedene Ansätze, elektromagnetische Störungen der Drohnen beispielsweise. Es ist vorstellbar auch, dass gepanzerte Fahrzeuge künftig selbst Antidrohnensysteme an Bord haben und Drohnen bekämpfen können. Und dergleichen mehr. Also Ertüchtigung von herkömmlichen Systemen bei gleichzeitiger Nutzung von Drohnen für alle möglichen Aufgaben im militärischen Spektrum. Das ist nicht nur Kampf, sondern es ist auch die Versorgung. Das ist sogar, was Landdrohnen, also unbemannte Fahrzeuge angeht, sogar für den Verwundetentransport werden sie mittlerweile in der Ukraine eingesetzt.
Okay, nochmal zum Thema Drohnen, Herr Bühler. Da gibt es halt auch die verschiedensten Modelle. Ich nehme an, das ist Andreas Haustkotte bei seinen Fragen nicht um die ganz kleinen, die sogenannten FPV-Drohnen geht, sondern um die, die halt auch deutlich mehr Sprengstoff transportieren können und das auch deutlich weiter als diese kleinen Dinger, von denen man ja vor allem im Frontkorridor auf der Hut sein muss. Zitat aus seiner Mail. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ein ukrainischer Pilot in einer F-16 eine Drohne in der Nacht abschießt, kann er die sehen? Für Radarkontakt zu klein, Fragezeichen. Wie sieht er die im Dunkeln? Der Geschwindigkeitsunterschied ist sehr groß. Drohne fliegt viel langsamer. Wie findet er die Drohne am dunklen Himmel? Wenn die Russen das GPS stören, sind dann doch auch die eigenen Drohnen behindert? Schalten die Russen die GPS-Störung aus, wenn russische Drohnen auf den Weg geschickt werden? Gibt es Drohnen, die mit Trägheitsnavigation fliegen? Fragezeichen. Also einige Fragen von Andreas Haustkotte.
Ja, dann nehmen wir doch mal als Beispiel die Shahid-Drohne, die ehemals iranische Drohne oder heutige Iran-Drohne, die es als Propellerflugzeug gibt oder sogar auch schon mit einem Strahltriebwerk. Nein, um es gleich zu beantworten, der Pilot einer F-16 kann eine Drohne nicht sehen, bei Nacht schon gar nicht. Er sucht sie auch deshalb nicht. Er muss das Ziel zugewiesen bekommen. Dies erfolgt per Datenübertragung vom Boden aus. In der Regel sind es Bodenradare, die die anfliegenden Drohnen erkennen und dann über die Luftverteidigungsgefechtsstände an die F-16, an die Kampfflugzeuge weitergeben. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Pilot der F-16 die Drohne über seinen Infrarotsensor erkennen kann. Das heißt, das Flugzeug kann Wärme aufnehmen und dadurch wird die Drohne sozusagen sichtbar auch gemacht. Die Wärme der Drohne entsteht durch den heißen Motor oder auch durch den Abgasstrahl der Drohne. In einzelnen Fällen kann man auch bei größeren Drohnen auch sicher das Bordradar benutzen, aber das ist schon ein Einzelfall, wo besondere Dinge zusammenkommen müssen. Der Abschuss erfolgt dann durch Luft-Luft-Flugabwehrraketen mit einem Annäherungszünder. Also die Rakete fliegt das Ziel nach dem Abschuss autonom oder über einen Infrarot- oder Radarsuchkopf geführt an und explodiert in unmittelbarer Nähe zur Drohne, die dann zum Absturz kommt bzw. selbst explodiert. Das Ganze ist nicht so einfach, auch aufgrund des hohen Geschwindigkeitsunterschieds, den Sie ja gerade angesprochen haben, zwischen der Drohne und dem Kampfflugzeug. Hinzu kommt, dass die Drohne sehr viel tiefer fliegt als das Kampfflugzeug. Und deshalb ist eine F-16 sicher nicht die erste Wahl gegen den Einsatz von Drohnen. Hubschrauber sind da besser, weil sie langsamer sind, weil sie auch stehen können in der Luft. Mobile Teams auf dem Boden mit Flugabwehrkanonen sind geeignetere Mittel. Störsender natürlich auch. Aber F-16 eben im letzten Moment. Es hat ja schon Abschüsse gegeben, in Rumänien beispielsweise erinnere ich, dass auch in anderen NATO-Staaten, wo verirrte Drohnen dann auch abgeschossen worden sind. Zu dem anderen Thema, jeder, der Funksignale stört, sei es Funkverkehr oder Navigationssignale, zum Beispiel GPS, der stört natürlich auch die eigene Truppe. Und deshalb muss die Störung ganz genau abgestimmt sein und koordiniert sein, damit der rechte und linke Nachbar sozusagen auch weiß, dass ich meinen Störsender angestellt habe und nicht Gefahr läuft, dass seine eigenen Maßnahmen durch die eigene Seite, durch die freundliche Seite gestört wird. Thema Trägheitsnavigation wird von vielen Drohnen heute genutzt, zusätzlich zu GPS oder dem russischen Äquivalent GLONASS, heißt das, glaube ich. Trägheitsnavigation kann nicht gestört werden. Die Drohne muss keine Funksignale für ihre Navigation empfangen, sondern sie nimmt mit eigenen Sensoren ihre Bewegung auf, beziehungsweise kann sie wahrnehmen sozusagen und daraus errechnen, auf wo sie eigentlich steht und wo sie hin muss, um es mal so zu sagen. Trägheitsnavigation ist in vielen, vielen Drohnen verbaut, um einfach dieser Gefahr der Störung im elektromagnetischen Spektrum auszuweichen.
Okay, dann, bevor ich mich verabschiede heute, Herr Bühler, mir ist heute wieder mal bewusst geworden, irgendwie, wie dankbar wir sein können, dass Sie sich so viel Zeit für uns nehmen, für den Podcast. Sie hatten wahrscheinlich auch ohne uns alle Hände voll zu tun. Also das mache ich zumindest fest an der Zahl der Nachrichten, die Sie offenbar während der Aufzeichnung bekommen haben, aufs Handy. Stumm geschaltet zwar, aber vibriert hat sie dennoch auf dem Schreibtisch, so ich würde mal schätzen, im 30-Sekunden-Takt. Also, Dankeschön, wie gesagt, für Ihre Zeit, die Sie sich nehmen für diesen Podcast. Und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank für all die Mails und Anrufe mit Fragen, Geschichten, mit Lob und Kritik, Fragen, Anregungen können Sie gerne an general@mdraktuell.de schreiben oder anrufen unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir treffen uns dann hier in der nächsten Woche wieder. Am Mittwoch, das ist der 8. Juli, bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Bis dann.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.